So, lieber Benedikt, schön, dass du da bist. Zu einer weiteren Folge. Dieses Mal möchten wir das Thema Kaufpreisaufteilung im Detail angucken. Ist ja durchaus auch für den ein oder anderen Immobilieninvestor ein interessantes Thema, wie man vielleicht da in der Steuer was optimieren kann, ja, wie man da vielleicht ein bisschen weniger Steuern zahlt, ja, durch einen ja vielleicht einfachen Satz im Kaufvertrag, ja, mit dem Notar oder vielleicht mit einem nachträglichen Gutachten. Und stell dich doch mal kurz vor, was du machst und wie du da den Kunden hilfst, das optimal auszustalten.
Ja, lieber Robert, recht herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Mein Name ist Benedikt Ippisch. Ich bin Diplom-Sachverständiger für die Bewertung von bebauten, unbebauten Grundstücken oder auch Gutachter, kann man sagen. Genau, ich erstelle quasi in verschiedenen Bereichen Gutachten und genau, freue mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein, lieber Robert.
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Kaufpreisaufteilung ist ein Thema, mit dem beschäftigt man sich ja nicht immer, ja, sondern in der Regel erst bei einem Kauf von einer Immobilie. Vielleicht möchte ich kurz erläutern, warum denn dieses Thema so wichtig ist und warum man sich da vor allem im Voraus Gedanken machen sollte. Steuerlich ist es vor allem für Personen relevant, die eine Immobilie kaufen und vermieten. Und auf den Gebäudeteil von einer Anschaffung von einer Immobilie kann man den Teil abschreiben, also steuerlich mindernd geltend machen. Bedeutet, wenn man so eine Immobilie kauft, besteht die immer aus einem Grund und Boden, der nicht abschreibungsfähig ist, und einem draufstehenden Gebäude, das man eben schon abschreiben kann. Und eine Aufteilung davon ist so oder so zwingend vorzunehmen, um eben zu gucken, welchen Betrag von dem Kaufpreis kann ich denn jetzt abschreiben? Also was entfällt auf das Gebäude und was entfällt auf den Grund und Boden? Und das ist natürlich relevant, weil man braucht irgendeinen finanziellen Wert, irgendein Verhältnis, um dann seine Abschreibung von 2% oder idealerweise mit einem Restnutzungsdauergutachten, dazu haben wir auch eine separate Folge, dann entsprechend den Betrag steuerlich geltend zu machen und das natürlich im besten Falle so, dass es optimal für den Vermieter ist. Jetzt ist es so, wenn man eine Immobilie kauft und man geht zum Notar, sagt dem, man einigt sich mit dem Verkäufer auf einen Kaufpreis von zum Beispiel 300.000 Euro, dann schreibt der sehr wahrscheinlich erstmal standardmäßig rein in das Kapitel von dem Kaufpreis. Die Immobilie wird zu einem Kaufpreis von 300.000 Euro verkauft. Das wird der Standardfall sein, wenn man das heutzutage macht, ja, ohne Berater an der Seite, weil natürlich der Notar das als Standardblock in seinem Vertrag drinnen hat und letztendlich ja so kein weh tut. Ich meine, der Kaufpreis ist geregelt und der wird dann am Ende gezahlt und alles ist gut. Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass man diesen Kaufpreis, der auf die verschiedenen Bestandteile, also Grund und Boden und Gebäude, bezahlt wird, auch aufteilen kann. Ja, am besten zu einem Verhältnis, was für den Steuerpflichtigen zum Vorteil ist. Und ich habe vorhin eingangs schon gesagt, natürlich, das Gebäude kann abgeschrieben werden. Also dementsprechend macht es natürlich Sinn, möglichst viel von dem Kaufpreis auf das Gebäude entfallen zu lassen, um dann einen möglichst hohen Wert steuerlich abzuschreiben über die Laufzeit von der Immobilie. Wenn man das eben nicht macht, ja, im Notarvertrag, dann kann man auch einen Teil abschreiben. Dann wird das Ganze aber meistens vom Finanzamt festgelegt für solche Fälle. Ja. Wir sprechen hier über die Mehrzahl der Fälle, ja, die entsprechend keine Kaufpreisaufteilung vornehmen. Bedeutet, das Finanzamt berechnet den Gebäudeteil und den Wert vom Grund und Boden. Da gibt es eine bekannte Excel-Datei für den einen oder anderen vom BMF, wo dann entsprechend der Gebäudeteil herausgerechnet wird. Da gibt es dann verschiedene Berechnungssätze. Also man berechnet den Bodenwert über den Bodenrichtwert, Aufteilung, Miteigentumsanteil am gesamten Gebäude. Ist natürlich entscheidend, ob man da in einem Hochhaus mit 80 Einheiten wohnt oder in einem Dreifamilienhaus. Dann entsprechend fällt auf einen mehr Boden ab, ja, als im Hochhaus. Also das sind alles Faktoren, die damit reinzählen, aber natürlich sehr standardisiert und in einigen Fällen nicht zum Vorteil des Steuerpflichtigen.
Tatsächlich in vielen Fällen muss man sagen. Also es ist häufig so, dass natürlich, wenn man sich's so vorstellt, dass natürlich das BMF-Tool ist ja vom vom Staat ausgegeben, vom Finanzamt. Und dementsprechend ist es oft so, dass natürlich das nicht im Sinne des, im Sinne von dem der Person ist, die natürlich abschreiben will, sondern oft ist der Wert ein bisschen geringer, ja, und oder die Aufteilung, und es fällt mehr dem Boden zu, und das Gebäude, man kann letztendlich weniger dann vom Gebäude abschreiben. Und oft ist es so, dass man dann durch ein Kaufpreisteilungsgutachten einfach den Anteil, der auf das Gebäude fällt, erhöhen kann. Wir haben da gutachterlich spezielle Methoden. Wir schauen dann noch, was sind für Mieten möglich, wie sind die Erträge, was für Instandhaltungskosten haben wir, Verwaltungskosten. Und dann kann man quasi im Endeffekt, nicht immer, muss man auch sagen, ja, aber oft schon mal mehr oder weniger, oft ein paar Prozente oder auch mal 10 oder 20%, die dann letztendlich mehr abgeschrieben werden können und die dann auch an Steuerersparnis letztendlich erreichen kann. Und ist sehr sinnvoll, dass man das macht, weil das oft dann entweder vergessen wird, dass man es macht, oder halt, dass man einfach sich denkt, das Finanzamt oder der Steuerberater macht das für einen. Das ist oft auch richtig, aber in so einem Gutachten haben wir auf jeden Fall dann eine erhöhte Möglichkeit, nochmal eine Optimierung zu machen und dann eben auch, wie du schon vorher gesagt hast, lieber Robert, mit einem Restnutzungsdauergutachten diesen erhöhten Gebäudewert dann auch wieder Stück für Stück dann steuerlich geltend zu machen und dann wieder zu optimieren.
Genau, weil das Beste ist natürlich, das Ganze im Vorhinein zu planen. Ja, also wenn eine Aufteilung im Kaufvertrag stattfindet, dann hat das Finanzamt grundsätzlich dem zu folgen, ja, weil natürlich Käufer und Verkäufer stehen sich in der Regel nicht nahe, ja, dann eine Kaufpreisaufteilung finden, ja, für Grund und Boden und Gebäude. Und wenn das fremde Dritte tun, dann ist das erstmal so. Ja, dann hat dem Finanzamt den zu folgen, außer es ist natürlich komplett daneben, ja,
so ist es, ja,
in einem falschen Verhältnis. Wenn man da aber eben auch Sicherheit drüber haben möchte, dann sage ich auch gern zu meinen Mandanten, zieht euch gern einen Gutachter hinzu, ja, macht da eine Kaufpreisaufteilung, gerade vielleicht so in Gebieten, wo vielleicht tendenziell mehr auf den Grund und Boden entfällt, also bist ja auch so im München-Raum viel unterwegs.
Richtig,
ja,
richtig.
Da kommt natürlich schon, gerade bei höheren Werten, ja, was da natürlich auch mit einhergeht, sind da 5% oder 10% schon mal viel, ja, die dann bei einer Abschreibung dann am Ende schon mal ein paar tausend Euro dann pro Jahr ausmachen.
Genau, also oft ist es so halt, dass man es gibt ein paar Besonderheiten, die man halt beachten muss, wie zum Beispiel, dass man einfach schaut, ja, ist es jetzt eher tendenziell eine sehr gefragte Lage, wie zum Beispiel jetzt Regensburg oder München, also sprich in der Innenstadt, wo die Grundstücke vielleicht, je nachdem, vielleicht ein bisschen kleiner sind oder halt recht hohe Bodenwerte sind. Da macht sowas oft Sinn. Es hängt auch ein bisschen von der Lage ab, ob es dann auf Land liegt. Ja, wenn jetzt natürlich der Boden relativ niedrig ist, wenn man jetzt irgendwo recht weit aufs Ländliche rausgeht, dann macht meistens ein Gutachten, so ein Kaufpreisteilungsgutachten ja weniger Sinn. Auch muss man beachten, zum Beispiel, wenn man in Richtung Wohngebäude geht, die sehr hoch sind. Sprich, hat man eher im Verhältnis dazu ein sehr kleines Grundstück, aber dafür ein sehr hohes, sehr großes Gebäude. Ja, wenn man jetzt sagt, irgendwie ein Wohnblock oder ein Hochhaus, ja, da zum Beispiel kann man auch eine Optimierung vornehmen und da ist es auch möglich. Oder wenn man zu guter Letzt auch sehr besondere Gebäude hat, ja, wo man sagt, vielleicht ist es ja eine sehr hochwertige Villa oder ein Schloss oder so. Ja, das ist jetzt vielleicht etwas ganz speziell, aber da macht dann auch eine Kaufpreisaufteilung einen Gutachten Sinn, weil da kann man diesen speziellen Charakter dann nochmal hervorheben und kann dann nochmal ein bisschen schauen.
Eben, und ich glaube, gerade auf die Expertise dann auf so Gutachter wie dich zurückzugreifen, ist da schon sehr wichtig, ja, weil natürlich der Steuerberater kann natürlich das mit dem BMF-Tool durchrechnen, ja, dann kommt ein Wert raus, dann kann man zumindest schon mal die Untergrenze darstellen, ja, was meistens so der Fallback ist, ja, wenn es nicht anerkannt wird, aber das ist schon mal den Wert, den man so rechnerisch ermitteln kann, wo man sich meistens mit dem Finanzamt nicht streitet. Dann kann man natürlich selber so ein bisschen schätzen, ja, vielleicht so den Bodenrichtwert mal der Fläche multiplizieren und so, sag ich mal, den Bodenwert errechnen, als Residualgröße dann den Gebäudewert nehmen, geht in einigen vereinfachten Fällen auch, wenn man es natürlich ganz sauber haben möchte und mit möglichst wenig Widerstand vom Finanzamt, bin ich voll und ganz bei dir, macht so ein Gutachten schon Sinn, weil du natürlich mit deiner Expertise, ja, auch mit deinem Wissen da einen guten Nachweis für den Steuerpflichtigen erbringen kannst, wenn es zur Diskussion mit dem Mandanten kommt, weil das Finanzamt müsste ja auch erstmal einen Gutachter engagieren, ja, der dann den Wert vom Finanzamt vertritt. Also von daher macht das auf jeden Fall total Sinn bei den Sachen, die du machst. Was sind da so deine Erfahrungswerte, Beispiele aus der Praxis, ja, vielleicht aus den letzten Gutachten, die du gemacht hast, je nach Stadt, was können da so Verhältnisse sein? Also es kann ja sehr unterschiedlich sein. Ich glaube, so die, die nichts regeln möchten, sagen immer 80-20. Genau. Das ist so das typische Verhältnis.
Also sagen wir mal, gehen wir jetzt Richtung München zum Beispiel, da ist es halt so, dass der Boden meistens eher sehr hoch ist. Ja, das haben wir schon, haben wir einen sehr großen Prozentanteil des Bodens. Gehen wir jetzt ein bisschen so in die B-Lagen, ja, zum Beispiel Rosenheim oder auch Landshut, da ist es so, dass dann meistens eher dann so das relativ ähnlich ist zueinander. Haben wir jetzt, also sprich so eher 50-50 oder 60-40, aber es ist wie gesagt ganz wichtig, dass man da, das kann man so pauschal tatsächlich nicht sagen. Grundsätzlich ist es aber nicht so, dass man sagt, also wie du vorher gesagt hast, genau mit diesen 80-20, also in so Top-Lagen, ja, wie Regensburg, München oder sowas, da wird man mit 80-20, muss man ein bisschen schauen, also das wird oft, ist eher schwierig machbar, vor allen Dingen, wenn natürlich der Boden eben so einen hohen Wert hat. Und was ich noch ergänzen möchte, das ist, dass sollte man jetzt eine Immobilie schon gekauft haben und man sagt, Herrschaftszeiten, jetzt habe ich leider keine Kaufpreisaufteilung gemacht im Notarvertrag, dann kann man auch durchaus zu uns nochmal kommen und kann so eine Kaufpreisteilung im Nachhinein nochmal anfertigen. Natürlich geht das dann nicht für die letzten 50 Jahre zurück, aber es ist durchaus möglich, dass man dann da nochmal prüft für die letzten 2-3 Jahre oder sowas, dass man einfach dann nochmal schaut, ja, kann man da optimieren, und da können sich die Leute ja sehr gerne bei mir melden. Ich schaue mir das dann an und kann schon mal eine erste grobe Einschätzung geben, und dann kann man eben schauen, macht so ein Kaufpreisteilungsgutachten Sinn oder eben nicht. Also es wird jetzt nicht irgendwie was aufgezwungen, wo man sagt, ja, das ist irgendwie schwierig oder sowas, sondern nur, wenn es wirklich Sinn macht, dann ist es wird es auch empfohlen, und dann ist es eine Seriositätssache, muss ich sagen. Dann hätte ich nämlich noch eine Frage an dich, lieber Robert. Und zwar, wie ist es denn, was schätzt du denn, wie viele Personen, wie viele Leute werden denn so bei einer Notarurkunde diese Kaufpreisaufteilungen reinschreiben?
Also erfahrungsgemäß weiß ich von dem Mandanten, die ich übernehme und schon einige Immobilien haben, dass das meistens nicht gemacht wird. Ja. Weil natürlich der Notar schlägt es von alleine nicht vor, ja. Und die meisten wissen es nicht, ja, kaufen einfach so die Immobilie, einigen sich auf einen Preis. Also ich würde da mal sagen, maximal ein Viertel, wenn nicht sogar weniger, die vielleicht so eine Kaufpreisaufteilung initial machen, sondern eher dann erst im Nachhinein versuchen, leider das zu argumentieren, was ja dann auch geht. Bisschen komplexer, schwieriger, bisschen mehr Streit mit dem Finanzamt meistens. Also ich würde mal sagen, ein Viertel maximal, die das machen.
Also ich muss sagen, ich weiß natürlich die Antwort auch nicht, ich bin ja kein Notar, aber ich gehe auch stark davon aus, dass es wirklich ein geringer einstelliger Prozentsatz ist, weil oft auch viele Steuerberater vielleicht nicht davon wissen. Ich finde es gut, dass ihr da die Aufklärung betreibt und ihr da wirklich für eure Kunden und Mandanten das Optimale rausholt, weil das ist oft einmal eine Sache, die wirklich viele, viele Tausende von Euros kosten kann. Also ich schließe mich dir an, aber Wissen ist letztendlich Macht, und da kann man auf jeden Fall wirklich eine sehr tolle Optimierung machen.
Absolut. Ich meine, es hängt ja auch so viel zusammen, ne? Um nochmal ein Beispiel noch herauszugreifen zum Ende. Die Kaufpreisaufteilung, die man macht, ist ja zum einen die Abschreibung, ja, auf das Gebäude, was man optimieren kann. Zum anderen, es gibt ja auch die 15%-Grenze für anschaffungsnahe Immobilien, also in den ersten 3 Jahren für Instandhaltungskosten, die man hat. Wenn man da natürlich einen geringeren Gebäudeanteil hat, dann hat man natürlich auch einen geringeren 15%-Anteil an Erhaltungsaufwendung, die man haben darf. Also da hätte man, wenn man eine schlechte Aufteilung macht, auch nochmal einen Nachteil daraus, ja, wenn man dann gegebenenfalls über die 15% kommt und die dann aktivieren muss, über die 20 Jahre oder über die Nestungsdauer abschreiben muss. Also das wird dann nicht besser, wenn man eine solche Aufteilung nicht macht. Deswegen ist es, glaube ich, auch ein Teil einer guten Beratung, wenn man mitbekommt, man dann kauft eine neue Immobilie, dass man dann darauf hinweist, auf jeden Fall Kaufpreisaufteilung machen, der eine Satz im Notarvertrag kann so viel ändern.
Und wie?
Und kostet nichts. Ich meine, man beauftragt den Notar ja sowieso damit. Der Käufer trägt ja meistens die Kosten. Von daher darf man da natürlich auch dann die Gestaltung vom Kaufvertrag übernehmen. Und da kann man wirklich viel auch gestalten. Also auch bei diesen 15%, ne? Also da kann man auch wieder gestalten, dass zum Beispiel der Übergang Nutzen und Lasten nach hinten verschoben wird, dass man überhaupt nicht erst Aufwendungen hat, die in diese 15%-Grenze zählen, weil sie eben noch vor Übergang von Nutzen und Lasten sind. Also man kann in dem Kaufvertrag wirklich viel gestalten. Man muss mit dem Notar reden, erzählen, was man will. Am besten mit einem Berater und einem Gutachter, der kurz davor schon mal einem die Zahlen zuwirft, ja, was man genau da gestalten kann. Und dann hat man das Ganze ordentlich aufgesetzt und freut sich dann noch Jahre später über eine gute Aufteilung, die man getroffen hat.
So ist es.
Prima. Vielen Dank, lieber Benedikt. Waren super interessante Einblicke und freuen uns, dass du uns da einiges aus der Praxis von dir mitgeteilt hast.
Ich habe auch zu danken, lieber Robert.
Genau. Und wunderbar. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Nächsten Donnerstag geht es weiter. Von daher freuen wir uns auf die Zuschauer schon nächste Woche.